Also, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich freue mich, dass wir nochmal zusammen sein dürfen. Wir haben heute einen spannenden Text, auf den man sich einlassen muss, an dem man vielleicht auch zu kauen hat oder sich dran reiben kann oder muss. Aber ich glaube, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir ins Gebet gehen dürfen, denn dass du uns eingeladen hast, mit dir zu reden. Dass du uns die Erlaubnis gegeben hast, dass wir vor den Thron des Höchsten treten dürfen und dass wir unsere Freude, unser Lob, aber auch unsere Bitte und unsere Anliegen vor dich bringen dürfen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du der Mittler bist, der zwischen uns und Gott im Himmel steht. Und ich danke dir, dass egal wie mir redet, laut oder leise, mit welchen Worten oder stotternd, dass das ankommt, so wie es gemeint ist. Und so danke ich dir, dass wir jetzt Gemeinschaft haben dürfen, dass du mitten unter uns bist und dass wir jetzt fröhlich miteinander auf dein Wort hören dürfen. Und Herr Jesus, du möchtest, dass wir unserem Leben Frucht bringen. Du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und da möchte ich dich einladen, dass du heute Abend zu uns sprichst. Amen. Wir haben als Text heute Abend aus dem Jesaja-Buch, das Kapitel 5, und da die Verse 1 bis 24. Und es sind zwei Teile, und der erste Teil ist ein Lied. Und die Übersetzung der Guten Nachricht Bibel, die hat es, finde ich, ganz gut geschafft, dieses Lied auch in deutscher Sprache schön gereimt aufzuschreiben. Und Christi wird uns dieses Lied oder diesen ersten Teil, die Verse 1 bis 7, jetzt lesen.
Hört mir zu. Ich singe euch das Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab und las Felsbrocken auf. Baute Wachtturm und Kelter, setzte Reben darauf. Und süße Trauben erhoffte ich zurecht. Doch was dann im Herbst wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer, entscheidet doch ihr. War die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke, als Schutz einst gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein, und die Mauer ringsum, die reiße ich ein. Zertrampelnden Füßen gebe ich in Preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken, das Unkraut soll sprießen. Der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten. Sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie.
Ich möchte noch weiterlesen, die Verse 8 bis 24. Ein langer Text. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Es ist in meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth. Für wahr, die vielen Häuser sollen veröden, die großen und feinen unbewohnt sein. Denn 10 Morgen Weinberg sollen nur einen Eimer geben und ein Sack Saat nur einen Scheffel. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt. Und sie haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein bei ihren Gelagen, aber sähen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Darum ist mein Volk weggeführt worden, weil es keine Erkenntnis hatte und seine Vornehmen mussten Hunger leiden und die lärmende Menge Durst. Darum hat das Totenreich den Schlund weit aufgesperrt und den Rachen aufgetan, ohne Maß, das hinunterfährt, was da prangt und lärmt, alle Übermütigen und Fröhlichen. So wurde gebeugt der Mensch und gedemütigt der Mann, und die Augen der Hoffärtigen wurden erniedrigt. Aber der Herr Zebaoth war hoch im Gericht, und Gott, der Heilige, erwies sich heilig in Gerechtigkeit. Da werden dann Lämmer weiden wie auf ihrer Trift und Ziegen sich nähren in den Trümmerstätten der Wohlgenährten. Weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen und sprechen, er lasse eilends und bald kommen sein Werk, dass wir sehen, es nahe und treffe ein der Ratschluss des heiligen Israels, dass wir ihn kennenlernen. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird ihre Wurzel verfaulend und ihre Blüte auffliegen wie Staub. Denn sie haben verachtet die Weisung des Herrn Zebaoth und gelästert die Rede des heiligen Israels. Ein harter Text, der herausfordert, der ja nicht gerade so runtergeht. Zwei Fragen, die haben mich beschäftigt in der Vorbereitung im Umgang mit diesem Text. Die erste, inwieweit ist Gottes Wort für mich heute gültig? Nicht nur die Verheißungen, sondern auch die Warnungen. Und die zweite Frage, darf Gott Ansprüche erheben an meinen Lebenswandel und an mein Verhalten, obwohl ich von Jesus aus Gnade errettet bin, ohne eigenen Verdienst. Mein erster Punkt, Gott rüstet maximal aus. Gott wird hier beschrieben als Weingärtner, als fleißiger Landwirt, der mit eigenen Händen anpackt und durch viel Arbeit und Vorbereitung optimale Wachstumsbedingungen schafft. Ich finde, wir können uns das gut vorstellen, mit wie viel Liebe und Geduld er diesen Weinberg anlegt. Die Beschreibung, dass er das Gebiet mit Zäune und mit Mauer eingrenzt, dass er einen Turm und einen Kelter baut, die zeigt uns, dass er nicht auf einen schnellen Erfolg hofft, sondern dass er auf langfristige, nachhaltige Ergebnisse aus ist. Es ist ja auch so, dass eine Rebe nicht wie Weizen in einem Jahr gesät und gleich wieder geerntet wird, sondern eine Rebe braucht erst mal ein paar Jahre, bis sie überhaupt zum ersten Mal Trauben bringt. Aber dann kann man 20 oder mehr Jahre hoffen, dass da Frucht kommt jedes Jahr. Und so hat sich Gott das mit Israel vorgestellt. Wenn wir die Geschichte uns nochmal zurückdenken, wie Abraham berufen worden ist und dann Isaak und Jakob, die Söhne und Enkel gekommen sind und wie dann die 400 Jahre in Ägypten Israel zum Erfolg geworden ist und später millionenstark aus Ägypten auszogen ist, wundersam und in das gelobte Land gekommen ist. Die 12 Stämme haben das Land verteilt und sie haben ihr eigenes Staat gehabt. Und durch König David dann kam es zum Höhepunkt des Volkes Israel. Es konnte in Frieden leben und es kam zu Ansehen in der ganzen Welt. Gott hat seine Verheißung an Abraham, die er Abraham gegeben hat, die hat er eingehalten. Er hat geliefert. Lehnt sich Gott jetzt zurück und wartet auf Ernte? Ich will hier gleich diesen ersten Teil des Liedes mal nehmen und auf uns anwenden. Dürfen wir das einfach so machen? An was erkenne ich denn eigentlich, ob dieser Text hier, dieses Lied von dem Weinberg, wo ja auch drinsteht, es ist Israel damit gemeint, zumindest damals, als Jesaja das aufgeschrieben hat. Wie kommen wir drauf, dass man diesen Text auf uns anwendet? Ich habe keine theologische Ausbildung und ich muss bei vielen Sachen einfach auch Geschwister und Leute nehmen, die mir vorausgegangen sind und von ihnen lernen. Aber ein Kriterium, das glaube ich, habe ich schon verstanden, nämlich Stelle aus dem Alten Testament, die im Neuen Testament wiederverwendet werden, zitiert werden, wiederholt werden, worauf Bezug genommen wird, die sind heute auch relevant. Also machen wir die Probe und versuchen herauszufinden, ob dieses Lied für uns relevant ist. Wo finden wir denn Weinberge im Neuen Testament wieder? Jesus erzählt das Gleichnis, wir kennen es alle, vom Weinbergbesitzer, der seinen Weinberg vermietet und dann später den Ertrag will, seinen Anteil. Und die Boten, die er schickt, werden geschlagen und ermordet, bis er den Sohn schickt und auch den ermorden die Pächter. Ein weiteres Gleichnis von Weinberg erzählt Jesus, der Weinbergbesitzer, der Leute einlädt zu arbeiten in dem Weinberg, um die Ernte einzubringen und jeder kriegt dann denselben Lohn. Und in Johannes 15 lesen wir, dass Jesus sich als Weinstock bezeichnet und uns als die Rebe und nur in und an ihm können wir Frucht bringen. Deswegen sage ich jetzt mal, dürfen wir Christen uns hier ruhig direkt angesprochen fühlen. Schauen wir mal unser Leben, unsere Gemeinde, unser christliches Abendland an. Auch für uns hat Gott viel vorbereitet. Er hat uns geschützt und gepflegt. Und da möchte ich kurz einfach mal erinnern an die letzte 78 Jahre Geschichte in unserem Volk. Ich finde, das gleicht fast wie ein Weingärtner, der seinen Weinberg wunderbar angelegt hat. 1945, die Kapitulation, der absolute Tiefpunkt in unserem Volk. 1949, Deutschland wurde als Bundesrepublik Deutschland neu gegründet und hat eine neue Verfassung gekriegt. In den 50er Jahren ein Wirtschaftswunder ohne Vergleich. Und vielleicht das größte Ereignis 1989, die Mauer fiel und 1990 die Wiedervereinigung wurde erreicht. Deutschland war wieder komplett. So als ob Gott sagen würde, jetzt bin ich fertig mit meinem Weinberg und jetzt bin ich gespannt auf die Ernte in Deutschland. Welches Land gibt's denn, die so eine Geschichte in den letzten 80 Jahren hat wie wir? Wenn das keine Pflege Gottes ist, wie gehen wir als Volk mit diesem Geschenk der Vorbereitung um? Sind wir nur dankbar oder geben wir Gott die Ehre? Ein zweiter Punkt, Gott erwartet Frucht. Was hat Gott denn damals von Israel erwartet? Und was erwartet er von uns heute? In dem Lied lesen wir, so in Reimform, süße Trauben erhoffte ich zurecht. Gott will tatsächlich was zurück von dem, was er uns schenkt. Frucht ist immer das, was am Ende draus wird. Oder nach Altkanzler Helmut Kohl, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Zuerst einmal heißt es für uns, glaube ich, dass wir das, was wir von Gott kriegten, dass wir das einsetzen dürfen. Dass wir unser Leben leben sollen, dass wir unsere Gaben nutzen dürfen und dass wir sie einsetzen und nicht sparsam damit umgehen müssen. Unsere Gabefähigkeiten dürfen wir wirklich großzügig gebrauchen. Ob es dann süße Trauben oder saure Beeren gibt, das entscheidet sich daran, ob Gott in meinem Leben Raum hat, ob ich ihm Raum gebe, ob er mir was zu sagen hat oder ob ich alles allein machen will. Der Paulus schreibt einmal in seinem Brief an die Galater von den Früchten des Heiligen Geistes. Und er beschreibt die Frucht so in einer Aufzählung. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Sind das die Früchte, die Gott in unserem Land, in meinem Leben ernten kann? Früchte, die wachsen, wenn Gott verdrängt wird, wenn er abgelenkt wird, sind die, wie man das im Lied leset, er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. statt Liebe und Treue nur Hilfeschreie. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, welchen Stand Gott in meinem Leben hat. Darf er mir sagen, was ich tun und lassen soll? Oder entscheide ich lieber allein? Nochmal zurück, 1949, als das Grundgesetz eingesetzt worden ist, wurde es eingesetzt in Verantwortung vor Gott. Allen war bewusst, dass Gott die oberste Instanz in unserem Volk sein soll. Genau auch damit das, was davor passiert ist in der Nazizeit, nicht nochmal sich wiederholen soll. 2021, nach der Wahl, haben 9 von 17 Kabinettsmitgliedern ihren Amtseid mit dem Zusatz, so wahr mir Gott helfe, geleistet. Die andere 8, die kommen ganz ohne Gott und ohne Gottes Hilfe aus. Das mag vielleicht ehrlich sein, das mag vielleicht konsequent sein, aber ich glaube auch, das zeigt was über den Gottesbezug vom Volk. Und es sagt was aus, wenn die Hälfte der obersten Volksvertreter Gott nicht mehr braucht. Vielleicht müssen wir uns auch deshalb nicht wundern, wenn in der Gesetzgebung biblische Grundwerte keine Rolle mehr spielen. Vielleicht denken wir, es ist halb so schlimm, wir leben ja in einem demokratischen Staat und unsere Regierung, die tut ja alles, was in ihrer Kraft und Macht steht, um unser Land gut und sicher zu regieren. Und das will ich auch nicht abstreiten, das möchte ich jedem zugestehen, das glaube ich, macht jeder ernstlich. Aber Gott war in unserem Text und ist in unserem Text, wie man das leset, nicht nur sehr enttäuscht, sondern er wurde zornig und er beschloss Gericht und Strafe. Und die Strafe für Israel, die fiel hart aus. Obwohl ich vielleicht auch dem König damals zugestehen möchte, dass er seinen Auftrag und sein Amt nicht leichtsinnig und leichtfertig ausgeübt hat. Die Strafe fiel hart aus und was hat Gott entschieden? Er hat entschieden, der Betrieb wird geschlossen, es wird alles stillgelegt. Gott zieht sich aus der Verantwortung zurück und überlässt den Weinberg der Natur, fremde Menschen und die Tiere. Alle Mühe umsonst, alles Warten auf Erfolg ist ohne, alles Warten war ohne Erfolg. Die Grenze werde geöffnet, die äußere Sicherheit bedroht, Dornen und Disteln wachsen und sogar der Regen bleibt aus. Und jetzt wieder meine Frage, ist es vorstellbar, dass Gott sowas auch heute noch zulässt? Israel musste das, obwohl sie es nicht glaubten, damals schmerzhaft erleben. Wichtig, glaube ich, ist, wenn wir hier von Gottes Zorn lesen und hören, dass wir wissen und verstehen, Gottes Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Gottes Liebe bleibt bestehen. Gottes Zorn ist vielmehr ein Ausdruck dafür, dass Gottes Heiligkeit und Unreinheit und das Ablehnen von ihm, dass das nicht zusammenpasst. Das Böse und Gott miteinander, das kann nicht sein. Und das macht das Jesaja-Buch deutlich. Wir können dem Jesaja die Kapitel so von vorne nach hinten durchgehen und es ist so eine große Spannung da, ein großer Konflikt zwischen Gott und zwischen dem Bösen, zwischen Menschen, die Gott ablehnen. Und so verspricht Gott immer wieder, er verspricht den Retter, er verspricht, dass er helfen will, dass er alles neu macht, aber er muss auch einfach oft von Strafe und von Konsequenzen reden. Denn das Böse kann vor Gott nicht bestehen. Wenn man im Kapitel 6, ich glaube, da kommen wir nächstes Mal drauf, wenn man weiterlesen, Jesaja, er war ja ganz gewiss ein gottesfürchtiger Mensch, der ganz enge Beziehung mit seinem Herrn gehabt hat. Und Gott konnte mit ihm reden, fast wie mit einem Freund. Aber als er ihn berufen hat und Jesaja dann gespürt hat und die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes gesehen hat, dann hat er gesagt, wehe mir, ich vergehe. Bei Gott hat alle Art von Unreinheit keine Chance. Also, weil Gott aber eben die Liebe ist, ist eben auch dieses Buch so spannungsgeladen. Und es gibt zwei Schwerpunkte, die sich da komplett durchziehen. Der erste, ich bin verloren, so wie ich als natürlicher Mensch lebe. Das zeigt die Heiligkeit Gottes, vor der ich als unreiner Mensch nicht bestehen kann. Und das zweite, Gott bietet mir die Rettung an durch Jesus, durch den Messias, durch Gottes Lamm. Und das ist Gottes Gnade. Und diese zwei Schwerpunkte, die stehen in der Spannung in diesem Buch. Und jetzt zum zweiten Teil, mein dritter Punkt. Es ist nicht egal, wie mir lebet. Gott spricht in diesem Kapitel 6-mal weh denen. Wehe drückt ja Warnung aus. Und meistens wird es gebraucht als Aufforderung, etwas nicht zu machen. Falls der Aufgerufene dieser Warnung nicht nachkommt, hat es Konsequenzen. Wehe macht vom Wortstamm her auch klar und deutlich, dass die Konsequenz wehtun wird. Es ist also nicht egal, wie mir lebet. Zumindest ist es Gott nicht egal. Er hat echte Erwartungen an uns. Und er tut wirklich alles für uns, für seine Menschen, aber er sucht eine Reaktion und eine Antwort von uns. Das erste Wehe. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und einen Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und ihr allein das Land besitzt. Hier ist die Sucht angesprochen, immer mehr haben zu wollen. Im Grunde ist das die Grundlage vom Kapitalismus. Man lernt es, gib dich nie zufrieden mit der aktuellen Situation, strebe immer nach mehr, mehr Gewinn, mehr Besitz, mehr Bildung, mehr Ansehen, mehr, mehr, mehr. Das zweite, weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachgehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt. Und sie haben Harfen, Zittern, Pauken, Pfeifen und Wein bei den Gelagen, aber sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun dieser Hände. Damit ist ein Lebensstil beschrieben, der auf Genuss ausgerichtet ist. Der Fachbegriff dafür ist Hedonismus. Der Sinn des Lebens ist dann, möglichst viel Genuss und Lust zu haben. Bei Feste, bei Partys oder bei Freizeitbeschäftigungen. Früher hat man gesagt, ich will noch was haben vom Leben. Gott hat nichts gegen Feste, ganz im Gegenteil. Die Bibel ist voll von Feste und Gott freut sich, wenn wir das, was wir geschenkt haben, auch einsetzen und feiern. Was ihm wichtig ist, dass er da dabei eine Rolle spielt. Und wir sollen Feste feiern aus Freude darüber, dass wir von ihm beschenkt sind. Weil es uns gut geht, dann feiert man Feste. Und da freut er sich drüber, das soll man machen. Der Cannstatter Vase 1818 zum ersten Mal gefeiert, der wurde nicht eingesetzt, weil die Leute Lust hätten, um jetzt großes Fass aufzumachen, sondern er wurde eingesetzt, weil zwischen 1815 und 1817 kein Sommer da war. Es war keine Ernte möglich, es gab eine riesengroße Hungersnot. Und als dann das erste Mal wieder eine große Ernte war, hat der König gesagt, wir müssen dann Dankfest feiern. Und dadurch ist der Cannstatter Vase entstanden. Das ist kein Fest, so wie es vielleicht heute so in unserem Sinn ist, wo man sich voll auferlässt, sondern es hat wirklich einen Grund, der Gott zu Ehre ist. Und so hat sich Gott die Feste vorgestellt. Und das dürfen wir uns ruhig erinnern. Und da dürfen wir auch in unserem Leben und bei unseren Feste drauf gucken. Das dritte, weh denen, die das Unrecht herbeiziehen mit Stricken der Lüge und die Sünde mit Wagenseilen. Wenn Menschen abstumpfen, wenn Sünde und Schuld gar nicht mehr als Unrecht erkannt wird. Für mich ist der Umgang mit Frauen im Schwangerschaftskonflikt und mit ungeborenen Kindern, die Abtriebe werden so ein Unrecht. Jedes Jahr werden allein in Deutschland 100.000 Kinder schon getötet, bevor sie geboren werden. Weltweit, je nach Statistik, schon daran sieht man, wie das hin und her gerechnet wird zwischen 40 und 73 Millionen Kinder. Wir haben uns dran gewöhnt. Keiner schreit mehr auf. Es tut uns nicht mehr weh. Und am schlimmsten finde ich, dass auch mir Christen in der breiten Masse ebenfalls schweigen. Ich glaube, wir machen uns dabei schuldig. Ein vierter Punkt. Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Manchmal weiß man nicht, was man glauben soll, und manchmal weiß man nicht, was richtig und was falsch ist. Und wenn ich da an die aktuellen Konflikte oder aktuelle Krise, zum Beispiel den Krieg an der Ukraine, denke, dann bringe ich eben das mit diesem Weh zusammen. Was ist denn hier gut und was ist böse? Ich bekomme das, was ich 50 Jahre lang gehört habe und was mir erzählt worden ist, mit dem, was im Moment diskutiert und entschieden wird, einfach nicht zusammen. Und ein fünftes. Weh denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Gefährlich ist in unserem Leben, und da kann sich vielleicht jeder auch erinnern, nicht nur da, wo wir versagen, sondern gefährlich ist auch da, wo es uns, das, was uns richtig liegt. Da, wo ich gut bin, da, wo ich mich sicher fühle, da bin ich in der Gefahr, dass ich mir von Gott nichts mehr sagen lasse, dass ich es einfach selber kann. Überheblichkeit, Stolz, Arroganz sind die Folge. Und noch ein Weh. Weh denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer starkes Getränk zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen für Geschenke und das Recht nehmen denen, die im Recht sind. Korruption könnte man das überschreiben. Auch dieses Thema ist heute nicht weniger aktuell wie damals. Oft werden solche Geschäfte eben, und das war damals schon so, abends und nachts bei reichlich Alkohol gemacht. Wenn man diese 6W hier so stehen sieht und überlegt, dass sie schon 2500 Jahre alt sind, dann finde ich schon bemerkenswert, wie zeitlos aktuell sie immer noch sind. Ich möchte zusammenfassen. Ich gebe zu, es kann uns schon runterziehen. Es kann uns eigentlich sogar den Abend vermiesen nach so einem super schönen Sonntagmittag. Wenn man von da vorne so viel Weh zugesprochen kriegt, zugerufen kriegt, wenn man sich quasi an jedem Punkt überlegen muss, wo bin ich da falsch? Aber dann habe ich gedacht, der arme Jesaja, der musste das so machen. Der hat den Auftrag gekriegt, er soll das aufschreiben, er soll das lesen und der König muss das hören und die Verantwortlichen im Volk. Doch dann habe ich auch weitergelesen und ich brauche einfach auch was, wo uns, will uns einfach auch was mitgeben, wo uns Freude macht. Jesaja musste nicht nur Gericht predigen, er durfte auch ganz viel Verheißung und Ankündigung bringen. Und da möchte ich euch Kapitel 9, der Vers 5 oder ab Vers 5 vorlesen. Passt eigentlich zu Weihnachten, aber doch für jeden Tag. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Und wir dürfen als seine Kinder dabei sein.
Vielen Dank, Andi, für das, was du schon ausgeführt hast und dass du das so in die Praxis, in die Gegenwart rein übersetzt hast. Ich möchte den Schwerpunkt noch mal mehr auf das Volk Israel zunächst legen. Dieser Abschnitt im 5. Kapitel im Jesaja-Buch fasst eigentlich, wenn man es jetzt ein bisschen im Zusammenhang sieht, überwiegend das Kapitel 1 bis 4 zusammen. Das Bild vom Weinberg ist ein immer wiederkehrendes Beispiel für das Volk Israel, das von Gott ja auserwählt wurde und dem das Beste und die besten Voraussetzungen für das Wachstum nach Gottes Willen und Verheißungen zugedacht waren. Und dieses Volk sollte ein leuchtendes Beispiel, ein Zeugnis sein für den heiligen Gott Israels. Dieses Volk sollte dem Gott Israel Ehre machen. Und kein anderes Volk auf dieser Erde hatte diese guten Gebote und Gesetze, die ihnen Orientierung und Wegweisungen gaben für das Zusammenleben und aber vor allem, die die Beziehung zu diesem lebendigen Gott Israels, den Schöpfergott, regelten. Kein anderes Volk als die Israeliten lebten unter diesem quasi Schutzschirm des lebendigen Gottes. Wenn man es historisch sieht, mehr als 1000 Jahre sind vor Jesaja vergangen, als Gott mit Abraham diesen Grundstein für dieses Volk gelegt hatte. Und Jesaja malt mit diesem Lied vom Weinberg ein Bild, das zeigt, mit wie viel Liebe, Mühe sein von ihm geliebter Freund Gott diesem Weinberg anlegt. In einer anderen Übersetzung wird dieses Lied begonnen, nicht mit Freund, sondern mein Geliebter oder der Geliebte. Sein geliebter Gott gibt, also dem Jesaja, sein geliebter Gott, gibt allerbeste Voraussetzungen für das Wachsen und Gedeihen von alleredelsten Reben. Fruchtbarer Boden, vorbereitet, entsteint, Schutzzaun und dann Voraussetzung für gute Trauben, nämlich edle Reben. Dieser Weinberg wurde gehegt, gepflegt, beschützt vor allerlei Tieren, kein Wildwuchs, sondern zurechtgeschnittene Reben für beste Früchte. Was kann unter diesen optimalen Voraussetzungen anders wachsen als gute und süße Trauben? Und genau das sind die Erwartungen Gottes, des liebenden Gottes Israels. Und wie es der Andi vorher schon plastisch gesagt hat, das erwartete Ergebnis, die erwartete Frucht, es war schlecht. Die edlen Reben brachten schlechte Früchte, ungenießbare, vielleicht sogar verfaulte Früchte, trotz Sonne, Wärme, Feuchtigkeit, trotz Wachstumswetter, schlechte Trauben. Und dann kommt diese berechtigte, aus der tiefen Enttäuschung des Herzens heraus die Frage, warum? Der Gott Israels hatte so viel Herzblut in diesen seinen Weinberg gesteckt. So viel Liebe um Sorgen, Beschützen und Pflege. Und nun so viel Enttäuschung. Wozu so viel Herzblut investieren, wenn danach alles vergeblich ist? Dieses Bild des Weinbergs soll dem Volk verdeutlichen, was hier ihr lebendiger Gott erwartet. Und ich möchte das noch einmal ein bisschen detaillierter, dieses Bild vom Weinberg noch ein bisschen detaillierter ausführen. Zunächst wird da der auserwählte Boden kultiviert. Alles, was hindert, wird entfernt. Ausleger sagen, Gott hat sich mit diesem Boden durch Abraham dieses Volk Israel erwählt und in der Wüstenwanderung zubereitet, hat ihm Unglauben, Bitterkeit durch sein Zeichen, durch Wunder weggenommen. Also diese Steine, diese Hindernisse hat er Gott weggenommen, hat den Boden zubereitet. Das soll der Boden sein. Und dann, Gott pflanzt Edelreben. Man könnte auch sagen, Gott sendet bevollmächtigte Männer, die die Botschaft der gnädigen Erwählung des Volks in die Herzen der Menschen pflanzen. Dass es aufwächst in den Menschen, dass da was gedeiht, dass da was Gott zuwächst. Gott baute einen Wachturm, eine Kelter in der Mitte des Weinbergs. Gott war Schutz und Wächter des Volkes, gab Gebote, Lehre, Opferunterweisung am zentralen Heiligtum in Jerusalem, um Israel zur Dankbarkeit und Ehrfurcht anzuleiten. Doch der vorläufige Abschluss der Erwählungsgeschichte, die Errichtung des Heiligtums in Jerusalem und der geordnete Gottesdienst dort hat Israel nicht dazu gebracht, gute Früchte zu bringen. Früchte wie Gott mit wahrhaftigem Herzen zu lieben und zu ehren und aus diesem wahrhaftigen Herzen heraus Gott zur Ehre den Mitmenschen mit Liebe und Hilfsbereitschaft begegnen. Da scheint so dieses Gebot hervor, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Weinberg brachte schlechte Früchte. Anstatt Gott zu gehorchen und den Nächsten aus Liebe zu helfen, ihm zu dienen, wurde das Recht des Einzelnen gebrochen, war Egoismus, Vorteilnahme, Ungerechtigkeit dem Nächsten gegenüber. Andi hat es schon deutlich ausgeführt. Und im Vers 3 spricht nun Gott selbst zu den Männern in Jerusalem und Juda. Gott macht sie zu Richtern über ihre eigene Sache. Sie müssen von außen auf diese traurige Entwicklung des Weinbergs blicken, auf die enttäuschende Entwicklung des Volkes blicken. Und Gott stellt ihnen die Frage, was kann man noch tun, was ich nicht schon getan habe? Warum wächst Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Egoismus bei den Menschen? Warum macht mir mein Volk Unehre, obwohl sie so viel Bewahrung, Liebe, Freundlichkeit, Güte, Gnade und Vergebung erfahren haben? Und den ernannten Richter bleiben die Antwort schuldig. Und Gott selbst gibt die Antwort, indem er aufzeigt, was er tun wird mit seinem Weinberg, mit seinem Volk. Der Weinberg wird sich selbst überlassen. Schutzzaun, Mauer wird weggenommen, Unkraut, Disteln, Dornen wachsen, Trockenheit. Der Weinberg verödet. Frage: Ist das Ende des Volks Israel, das der lebendige Gott Israels mit so viel Liebe so gepflegt hat? Hat das Böse im Herzen der Menschen den Sieg davon getragen jetzt? Wirft der lebendige, heilige Gott Israels nun dieses Volk, das er mit so viel Geduld und Langmut getragen hat, auf die Müllhalde der Menschheitsgeschichte? Man könnte den Eindruck gewinnen, wenn man so diesen Abschnitt isoliert betrachtet. Aber der Prophet Jesaja hat nicht nur Gerichtsandrohungen, sondern im Besonderen auch hoffnungsvolle Ausblicke, die keineswegs das Endgültige ausbedeuten. Und schon im 4. Kapitel wird deutlich, dass nicht alles im Volk böse und schlecht war, sondern was wertvoll ist, das wird von Gott selbst erhalten und gepflegt. Gott wird wachsen lassen, was lieb und wert ist. So steht es im Vers 2 und 3 im Kapitel 4. Zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, lieb und wert sein und die Frucht des Landes herrlich und schön bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Und wer da wird übrig sein in Zion und übrig bleiben in Jerusalem, der wird heilig heißen, ein jeder, der aufgeschrieben ist zum Leben in Jerusalem. Im weiteren Verlauf vom Kapitel 5 hält Gott Gericht, im Besonderen über die, die Macht und Einfluss haben, über die, die mit Geld sich Recht verschaffen, die das Böse Gut und Gutes Böse nennen. Gott macht in seiner unbegreiflichen Liebe nicht die Augen zu und schwamm drüber. Gott legt den Finger in die Wunde. Und Gott schneidet bei seinem Volk diese Krebsgeschwüre aus. Er reinigt dieses Volk und das tut weh. Das tut dem Volk weh und das tut auch dem lebendigen Gott weh. aber es ist in Gottes Augen unumgänglich. Denn dieses Volk soll seinem Gott Ehre machen vor den Völkern dieser Erde. Und es ist bis heute so. Wir sind heute circa 3000 Jahre später und wir sehen, wie Gott seinem Volk treu bleibt, sich nicht von seinem Volk abwenden kann. Vielmehr sehen wir, dass das, was der Jesaja vorhergesehen hat, Wirklichkeit geworden ist. Nämlich der Friedefürst, Jesus Christus, der aus diesem Volk erwachsen ist. Der Friedefürst, der aus Gott selbst gekommen ist. Den Weinstock, den Gott selbst in Israel gepflanzt hat. Der lebendige, heilige Gott hat seinen Weinberg Israel nicht zerstört, sondern hat ihn bewahrt zum Segen für alle und zum Segen für alle Menschen gesetzt. In dem edlen Weinstock Jesus Christus. Das Bild des Weinbergs hat sich seit Jesus verändert. Mit Jesus als dem Weinstock, aus dem die Reben wachsen, können die Reben ja eigentlich, wenn man es jetzt genau nimmt, nur gute Früchte bringen. Es braucht jedoch die Rebschere, das Winzermesser, die den Wildwuchs zurückschneidet, damit aus jeder einzelnen Rebe mehr Frucht wächst. So macht der Winzer das bis heute. Grundvoraussetzung ist, dass wir als Reben mit diesem Weinstock verbunden sind und bleiben. Und da sind wir bei uns. Also ich muss zugeben, dieser Text aus Jesaja 5, das hat mich sehr beschäftigt. Er ist mir schwer geworden. Er hat mich auch ein Stück weit deprimiert. So viel Frust und Mühe, so viel, was negativ ist, so viel Weh über all diese schlechten Entwicklungen. Es ist ja die Wahrheit damals und heute genauso. Was sollen wir denn sagen über diese Entwicklungen in unserem Land? Sollen wir sagen, es ist alles gut, weil die Liebe Jesus alles zudeckt? Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Wir können doch die Augen nicht zuschließen. Und wenn dieses Kapitel 5 damals zu dem Volk Israel gesprochen wurde, dann kann man, wie es der Andi vorher schon gesagt hat, es genauso zu unserem Volk, zu Europa reden lassen. Und es trifft uns heute genauso. Und dieser selbe Spott, den die Leute damals, diese Großen, gehabt haben, dieser selbe Spott, dieselbe Überheblichkeit, die Gott die Ehre nimmt. Wir brauchen heute keinen Gott mehr. Wir haben es selbst in den Händen. Ist auch heute bei uns da. Frage. Gilt auch hier, was in den Versen 20, 21 steht, Kapitel 5, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus Sauer süß und aus Süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Nochmal zum Weinberg. Hier möchte ich zum Schluss kommen und an dieser Stelle den Johannes 15 anführen. Andi hat ihn kurz angerissen, ich möchte nochmal darauf eingehen. Da steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Also es ist nicht so, dass Jesus über alles seinen Mantel der Liebe deckt, sondern es ist schon auch harte Tatsache. Und daran wollen wir uns festhalten. Jesus wirkt Frucht. und Wachstum in unserem Leben. Die dauerhafte Verbindung zu unserem Herrn Jesus soll uns nichts und niemand unterbrechen und niemand wegnehmen. Es gibt wohl Zeiten in unserem Leben, die uns zu schaffen machen, wo wir vielleicht nicht die klare Sicht auf die Dinge in unserem Leben haben, wo es dunkel in unserem Leben wird. Es gibt Zeiten, in denen unser Glaube in Jesus angefochten ist. Aber wir wollen uns daran erinnern lassen, an dieses Dennoch bleibe ich stets an dir, an Jesus. Wir sind in und mit Jesus, dem Weinstock, verbunden. Wir bleiben an Jesus, weil nur aus der Verbindung zu ihm unser Leben, das Fundament, den Halt hat und die Frucht bringt, die unser Leben als Christen ausmacht. Ich möchte abschließen nochmal mit diesem Vers. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Amen. Wir wollen still werden zum Gebet. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, unser Heiland, du hast uns diesen Text vor Augen geführt und diesen ernsten Text, Herr, und wir hören doch einfach lieber andere Worte, Liebe, Zurüstung und Ermutigung und ja, Aufrichten. Und doch ist es dir auch ernst und musst es uns immer wieder neu sagen, dass wir uns an dir festhalten, dass wir uns bewusst an dich halten und nicht einfach alles mitmachen können, was die Welt uns bietet, sondern du willst, dass wir als Reben an dir, dem Weinstock, bleiben. Und du willst uns zubereiten, du willst das, den Wildwuchs, der auch an uns ist, abschneiden durch dein Messer und du willst uns mehr Frucht bringen lassen. Und Herr, das tut weh, das macht Schmerzen, aber es macht auch Freude, wenn wir die Frucht auch sehen dürfen, die ab und zu vielleicht vor unseren Augen auch aufsprießen darf. Aber Herr, auch wenn wir keine Frucht sehen bei uns persönlich, du bist es, der uns im Blick hat. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns an dir festhältst und dass du dein Versprechen, das du gegeben hast, dass niemand uns aus deiner Hand reißt, dass du das wahrmachst und dass du das einhältst. Danke, Herr Jesus, dass wir zu dir kommen dürfen mit allem, was uns bedrückt. Und so wollen wir dir aber auch all unsere Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung sind, die angefochten sind, hinlegen. Herr, sei ihnen nahe. Sei auch bei unseren Kranken und Alten, die nicht mehr kommen können, Herr, rüste sie zu. Sei auch bei denen, die dich ablehnen, die fern von dir sind, Herr, lass uns Boten sein, lass uns Zeugen sein und mach uns stark und lass unsere Angst uns verlieren, uns zu bekennen vor der Welt, dass wir zu dir gehören und dass du der bist, der mächtige, der heilige Gott, der über allem ist und dem es ernst ist mit uns Menschen. Danke, Herr, dass wir nicht allein sind und dass wir dir nicht egal sind, dass die Menschen immer noch in deinem Blick sind. Und so begleite uns nun du durch diese kommende Woche, jeden an seinem Platz und begleite uns und segne uns. Und gemeinsam wollen wir jetzt das Gebet unseres Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.